Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Auf LinkedIn informieren wir Sie über jede neue veröffentlichte Folge unserer Kurz-Gefragt-Reihe. Jetzt LinkedIn-Follower werden, um keine AUA-Podcast-Folge mehr zu verpassen. Den Link dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz-Gefragt. Wir sprechen heute wieder einmal über die Umsetzung der Entgelttransparenz-Richtlinie. Es ist ja nicht lange her, erst im Februar war es, glaube ich, haben wir über die Entgelttransparenz-Richtlinie und die Umsetzung in deutsches Recht gesprochen. Aus einer Vorahnung ist jetzt, würde ich sagen, Gewissheit geworden, eine Umsetzung ist zumindest nicht bis zur Frist Anfang Juni in Sicht und Experten ziehen ja bereits eine Parallele zum Hinweisgeberschutz. Bei dem hatte der deutsche Gesetzgeber sehr, sehr lange gewartet und ist untätig geblieben. Unter diesen neuen Voraussetzungen stellt sich aber die Frage, was Arbeitgeber nun tun sollten. Lieber Dr. Lellay, eine Verschärfung der Regelungen aus dem Entgelttransparenzgesetz wird kommen. So viel ist, würde ich sagen, sicher. Aber wann rechnen Sie persönlich nun mit einer Umsetzung der Richtlinie?
Ich würde mir, Herr Krabel, wünschen oder ich hätte mir gewünscht, dass unsere Voraussage aus der letzten Folge nicht eingetroffen wäre, aber sie ist ja wohl eingetroffen. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir damals schon so anklingen lassen, dass es Schwierigkeiten geben wird bei der Umsetzung und zwar nicht bei der Umsetzung als solcher, sondern zumindest bei dem Einhalten der Frist. Und Sie hatten es ja schon ganz richtig gesagt, die Umsetzungsfrist läuft bis zum 7. Juni, bis zum 7.6. diesen Jahres. Und ich denke, man lehnt sich überhaupt nicht mehr aus dem Fenster, wenn man sagt, dass das Datum nicht gehalten werden wird, war ja auch allgemeine Meinung aller Expertinnen und Experten auf dem Arbeitsrechtskongress der AUA. Da gibt es ja niemanden, der das sagt, dass es noch irgendwie eingehalten werden kann. Und der Referentenentwurf war ja angekündigt für Anfang 2026. Und ich erinnere mich, da wurde auch teilweise ja der Witz gemacht, naja, was ist denn Anfang 2026? Ist es vielleicht der April noch? Aber der Juni ist es auf keinen Fall mehr. Das heißt, also da werden wir sicherlich nicht mit rechnen können. Es wird sich aus meiner Sicht eben auf jeden Fall hinziehen mit gar nicht mal so kleiner Wahrscheinlichkeit in die nicht zweite Jahreshälfte sowieso, aber möglicherweise sogar ins letzte Quartal diesen Jahres.
Ja, welche Rolle spielt denn hier die eingesetzte Expertenkommission? Denn das Ganze wurde ja schon heiß diskutiert. Es wurden Empfehlungen erarbeitet. Warum geht es da nicht weiter?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich habe manchmal das Gefühl, die Expertenkommission ist durch ihren Titel, der Titel der Kommission oder der Arbeitsbegriff der Kommission war ja bürokratiearme Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie, dass man da vielleicht schon sehr unter Druck gesetzt worden ist, unter Erwartungsdruck gesetzt worden ist. Im Oktober, November letzten Jahres hat die Kommission ihren Abschlussbericht vorgelegt. Und gelinde gesagt, da gibt es sicherlich auch ein paar pragmatische Vorschläge, aber gelinde gesagt sind ja da auch die Expertinnen und Experten sich überhaupt nicht einig. Also es gibt ja sogar böse Zungen, die behaupten, man hält das für ein kleines Wunder, dass man sich überhaupt auf einen Abschlussbericht einigen konnte. Das Thema ist eben hochgradig politisch sensibel und es hat sich sicherlich auch in der Kommissionsarbeit niedergeschlagen. Da ist einfach das fortgesetzt, was eben auch im Gesetzgebungsverfahren eine Rolle spielt und spielen wird. Diese sehr, sehr starken Gegensätze, die da auftauchen und das erleichtert natürlich das Gesetzgebungsverfahren überhaupt nicht, Kommission hin oder her.
Ja, das klingt nicht gut und dann lassen Sie uns lieber einen Blick in die Praxis werfen, wobei das ist auch nicht so einfach. Was empfehlen Sie denn jetzt den Unternehmen im Umgang mit dieser Hängepartie? Was sollen die tun?
Ja, da gibt es ja Gott sei Dank eine Konstante. Ich kann da zurückschauen und sagen, mein Rat, der bleibt immer der gleiche, der hat sich nicht geändert, der ist möglicherweise jetzt sogar noch dringender. Nutzen Sie die Zeit, das ist der Rat, nutzen Sie die Zeit, nur weil es jetzt mit dem Gesetzgebungsverfahren nicht so vorangeht, wie man vielleicht erwartet hat, nur warum der Zeitplan nicht gehalten werden kann, nur warum die Kommission vielleicht nicht so abgeliefert hat, wie man das erhofft hatte, gibt es überhaupt keinen Grund für Unternehmen, sich jetzt zurückzulehnen, sondern man muss jetzt die Zeit nutzen. Es ist ja auch ein Positives, muss man ja auch offen sagen. Man hat jetzt noch mehr Zeit. Was soll man tun? Proaktiv muss man handeln. Man muss die Bestandsaufnahme machen der aktuellen Vergütungsstrukturen. Man muss gucken, ob es Gehaltsunterschiede gibt. Die wird es natürlich geben. Die gibt es in jedem Unternehmen. Da muss man schauen, wie man die rechtfertigen kann. Da muss man eben gucken, wie sind die objektiven Faktoren der Rechtfertigung, also zum Beispiel Berufserfahrung, Qualifikation. Das heißt also jetzt die Zeit nutzen, sich aufstellen, zu schauen, was kann ich jetzt schon tun, was kann ich jetzt schon an Vorbereitung vorwegnehmen, um dann nicht hinterher selber ins Loch zu fallen, wenn das Gesetz dann vielleicht sogar sehr schnell kommt.
Ja, und damit man nicht in die Folge vom Februar reinhören muss, würde ich sagen, dröseln wir nochmal ganz kurz auf, worum es sich handelt, worum es geht. Gehen wir mal zurück zum Anfang. Was ist die Entgelttransparenzrichtlinie und wieso steht man hier oder wieso sieht man hier Handlungsbedarf auf europäischer Ebene?
Das ist wirklich ein interessantes Thema, weil die Frage der Entgelttransparenz oder die Problematik, könnte man ja sagen, der Entgelttransparenz, die ist ganz, ganz alt. Es gibt einen Grundsatz, gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist an sich eine Selbstverständlichkeit, ist aber schon niedergelegt worden in den römischen Verträgen 1957. Ja, im europäischen Primärrecht ist es verankert. Das heißt also, Frauen sollen und müssen so viel verdienen wie Männer bei gleicher Arbeit und natürlich auch umgekehrt. Nicht? Das gilt ja in beide Richtungen. Das ist nicht ein Grundsatz, der nur Frauen bevorzugt, sondern das ist einfach eine geschlechtsneutrale Gestaltung, die da gefordert wird, der Lohnsysteme. Und das ist aber trotzdem, trotz der langen Zeit, mit dem man sich mit dem Thema schon beschäftigt, 1957, wie gesagt, es ist so, dass es immer noch die berühmte Entgeltlücke gibt, den Gender Pay Gap. Da ist sehr, sehr umstritten, wie groß der letztendlich ist. Man kann den groß rechnen, man kann den klein rechnen. Er besteht aber, ich denke, das ist unstrittig. Und da will jetzt eben der europäische Gesetzgeber rein und will sagen, gut, also wir müssen jetzt, wie man so schön sagt, Nägel mit Köpfen machen und mehr Transparenz. Deswegen heißt das Ding ja auch Entgelttransparenzrichtlinie, durch mehr Transparenz eben diesem Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit näher kommen und die Lücke schließen.
Ja, dann könnte man sagen, Moment, wir haben doch ein Entgelttransparenzgesetz. Was ist da los? Was ist hier geregelt? Und reicht das aus Arbeitgebersicht nicht eigentlich aus?
Ja, man kann das so sagen. Nicht? Ich finde sogar, das ist gar nicht mal so abwegig, wenn man sagt, das reicht aus. Denn absolut richtig, wie Sie sagen, Herr Krabbe, seit 2017 gibt es das deutsche Entgelttransparenzgesetz. Übrigens, da Deutschland auch Vorreiter gewesen in der Europäischen Union. Ein erster Schritt. Es gibt Kritik und ich denke, die ist auch, wenn man mal fair ist, nicht ganz unberechtigt, die nämlich sagt, naja, das ist ein zahnloser Tiger, weil es eben nicht weiter einen Schritt, einen wesentlichen, einen sichtbaren Schritt gegeben hat auf dem Weg zu dem Grundsatz Erfüllung gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Was regelt das Gesetz? Das Gesetz regelt vor allen Dingen Auskunftsansprüche. Das ist aber mit Schwellenwerten verknüpft. Zum Beispiel ein Schwellenwert von 200 Mitarbeiter für den Auskunftsanspruch. Der ist dann auch eingeschränkt. Das heißt, man erfährt dann zwar das konkrete Gehalt von Kolleginnen und Kollegen, aber auch immer nur einen sogenannten Medianwert. Und dann gibt es auch noch Berichtspflichten. Und darüber hinaus gibt es aber nichts. Und das ist, man muss es sich einfach so ansehen, mit der Entgelttransparenzrichtlinie, der jetzt der neuen, was ganz anderes. Da wird also viel mehr gemacht. Und das deutsche Entgelttransparenzgesetz von 2017, das reicht definitiv nicht aus, um diesen neuen europäischen Standard zu erfüllen.
Ja, dann greifen Sie doch gerne mal zwei, drei Punkte heraus, die besonders wichtig sind. Also wie sehe ein Umsetzungsgesetz denn aus? Welche neuen Regeln erwarten uns da?
Ja, ich habe mir mal Punkte gemerkt und das fasst es, finde ich, sehr, sehr gut auch zusammen. Es ist sicherlich der erste Punkt und das wird niemanden unserer Hörerinnen und Hörer jetzt überraschen. Der erste Punkt ist eben die Transparenz. Wie gesagt, das Ding heißt ja Entgelttransparenzrichtlinie, fängt aber auch sehr früh an, nämlich schon im Bewerbungsprozess. Da müssen Unternehmen zukünftig eben das Einstiegsgehalt oder eine Gehaltsspanne bei einer Stellenausschreibung offenlegen. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt, der Auskunftsanspruch, der bleibt natürlich, der wird aber auch verschärft. Da wird es keine Betriebsgrößenabhängigkeit mehr geben. Und der ganze Auskunftsanspruch wird auf eine viel breitere Grundlage gestellt. Individuelles Entgelt, durchschnittliches Entgelt von Kollegen und so weiter und so weiter. Zweiter wichtiger Punkt war das jetzt gerade. Dritter Punkt sind die Berichtspflichten, Entgeltbewertung. Das ist nicht ganz so neu. Das kennt man schon in einem gewissen Umfang aus dem Entgelttransparenzgesetz, wird allerdings auch nochmal aufgewertet und auch verschärft aus Unternehmenssicht. Und dann viertens sicherlich das ganz große Neue ist die Beweislastumkehr. Das kennt man aus dem AGG schon im deutschen Recht, aber ja auch umgesetzt aus europäischen Richtlinien, Paragraph 22 AGG. Da wird es eine ähnliche Regelung also geben. Und dann gibt es auch, und das knüpft ja daran an die Beweislastumkehr, Sanktionen und sogar Schadenersatzansprüche. Das alles gibt es nach dem Entgelt Transparenzgesetz nicht. Das sind also alles Neuigkeiten der Entgelttransparenzrichtlinie.
Ja, und ich kann mir die folgende Frage nicht verkneifen, beziehungsweise fühle ich mich ein bisschen verpflichtet, sie zu stellen. Dürfen denn Gehälter noch frei verhandelt werden? Also das ist immer so ein bisschen der Vorwurf, der laut wird. Das ging ja jetzt gar nicht mehr. Da ist ja überhaupt nichts mehr möglich. Was ist da dran?
Ja, ich bin, Herr Krabbel, Sie kennen mich ja ein bisschen auch dann manchmal unorthodox. Ich bin ja bekannt auch als Arbeitgebervertreter, natürlich Unternehmensvertreter. Aber hier, glaube ich, sind die Kolleginnen und Kollegen aus unserem Lager, wenn ich das mal so sagen darf, teilweise etwas übers Ziel hinausgeschossen. In der Tat, da wurden so Doomsday-Sachen an die Wand gemalt. Jetzt ist das Ende der Gehaltsverhandlungen durch diese Entscheidung aus dem Februar 2023 des BAG. Aber ich denke, wenn man sich das mal anschaut, ist es letztendlich doch so, dass das BAG sagt, was du tun musst, Arbeitgeberin, du musst es letztendlich auf objektive und geschlechtsneutrale Kriterien zurückführen. Und solange du das tust, kannst du natürlich auch Gehälter frei verhandeln. Was du eben nicht mehr kannst, und das ist auch, finde ich, in einer gewissen Weise auch richtig zu sagen, zumindest durch die Blume, naja, weißt du, ich glaube einfach, dass Männer besser verhandeln als Frauen. Oder umgekehrt, kann ja auch umgekehrt sein. Ne? Also wir glauben, für den Job, da brauchen wir unbedingt eine Frau, ja, und das können Frauen besser, gibt's ja auch. Also das ist eben alles verboten und das ist meiner Meinung nach auch die Kernaussage dieser BAG-Entscheidung. Also kein Untergang der Verhandlungsmacht der Unternehmen und auch der Bewerber, sondern eben ein Zurückführen auf diese objektiven geschlechtsneutralen Kriterien.
Dann bin ich beruhigt, denn die nächste Frage macht nur dann Sinn. Ist denn die Verpflichtung zur Geheimhaltung des Gehalts in Arbeitsverträgen möglich? Was halten Sie von einer solchen Klausel? Das ist ja durchaus noch zu finden.
Ist durchaus noch zu finden. Mich wundert immer, warum das überhaupt mal eingeführt worden ist, weil es gibt ja nichts, was sich so schnell rumspricht in einem Unternehmen wie das Gehalt der Kolleginnen und Kollegen. Da mag im Arbeitsvertrag drinstehen, was will. Ich habe das noch nie erlebt, dass das nicht irgendwie auch die Runde macht, selbstverständlich. Verständlich macht es die Runde, weil die Leute darüber sprechen. Und es ist nicht irgendwie die Personalabteilung, die da nicht diskret genug ist, sondern sowas spricht sich einfach rum, spätestens in der Kantine. Und es gibt aber trotzdem, wie Sie richtig sagen, Herr Krabbel, immer noch diese Klausel in den Verträgen, diese Geheimhaltungsklausel bezüglich des Entgelts. Gibt es aber mittlerweile auch schon seit Jahren Rechtsprechung dazu, die das für unzulässig ansieht. Und das wird auch in der Entgelttransparenzrichtlinie zum Schnee von gestern gehören, nämlich das ist ausdrücklich mehr zulässig. Das heißt also, das ist wirklich dann etwas, was wir hinter uns lassen sollten und auch dann natürlich aus den Verträgen weglassen.
Dann blicken wir nach vorn. Kleiner Fall aus der Praxis. Was passiert, wenn der Arbeitgeber nach einem Auskunftsersuchen ungerechtfertigte Entgeltunterschiede feststellt? Wie und bis wann muss gehandelt werden? Derzeit und dann nach voraussichtlicher Gesetzeslage nach Umsetzung der Richtlinie.
Da gibt's das ist ein absolut richtig gebildeter Fall, Herr Krabbel, weil das sehr schön, finde ich, herausarbeitet, auch die Unterschiede, die es jetzt dann geben wird nach der aktuellen Rechtslage, Entgelttransparenzgesetz, wird ja das Unternehmen nach Eingang des Auskunftsersuchens innerhalb von 3 Monaten die Auskunft erteilen. Das kann man nachlesen, § 15 Absatz 3 Entgelttransparenzgesetz. Und wenn es dann eine Abweichung, ich sage das jetzt mal etwas untechnisch, Abweichung gibt, dann gibt es aber nichts weiter, was aus dem Gesetz dann folgt. Nicht? Dann kann also zum Beispiel eine Klage erhoben werden, das ist ja auch schon getan worden. Nicht? Dann kann also zum Beispiel die Frau oder der Mann, der da benachteiligt worden ist, kann dann klagen auf das Entgelt, das Equal Pay. Und das wird sich aber nach der Richtlinie beziehungsweise dann nach dem Umsetzungsgesetz der Entgelttransparenzrichtlinie ändern. Denn da wird es jetzt so sein, dass es einen direkten Anspruch gibt auf die Nachzahlung. Nicht? Das heißt, also da ist die Differenzvergütung und auch sogar rückwirkend, die wird man nachzahlen müssen. Man wird mit der Beweislastumkehr leben müssen, nicht? Die bisher ja auch noch nicht gibt. Und das ist also gerade in diesen Konstellationen, wenn wirklich die Lücken festgestellt werden, eine ganz erhebliche Verschärfung.
Ja, dann will ich zum Schluss vielleicht noch auf einen Punkt eingehen und das dann mit diesem Thema hoffentlich bewenden lassen für lange Zeit. Welche Rechtfertigungsgründe gibt es denn eigentlich für Entgeltunterschiede bei ähnlichen Tätigkeiten?
Das ist auch ein Punkt, der mich manchmal erstaunt, auch gerade dann, wenn ich mir das wieder mal anschaue, auch wenn man die Diskussion so sieht und hört. Das ist ja letztendlich aus Sicht jeder gut geführten oder jeder gut arbeitenden Personalabteilung eine absolute Selbstverständlichkeit. 4 Kriterien gibt es im Wesentlichen, einmal ist es Berufserfahrung und Betriebszugehörigkeit, das kann ein Differenzierungskriterium sein, dann die Qualifikation und die Ausbildung kann ein zulässiges Kriterium der Differenzierung sein, Verantwortung und Belastungsfähigkeit, auch das zulässig, selbstverständlich, und auch sogar die Arbeitsmarktlage, auch das wird sogar in der Rechtsprechung anerkannt, hier allerdings ein bisschen Vorsicht, das ist nicht so ganz wackelfest, will ich mal sagen, aber auch letztendlich im Ergebnis anerkannt. Das heißt also, man hat ja hier ganz, ganz viele Funde, mit denen man auch wuchern kann. Und ich denke, das ist auch irgendwo der Konsens, der da bestehen sollte.
Ja, ich kann auch alle aufatmen hören. Es gibt dann doch einen gewissen Spielraum, selbstverständlich. Herzlichen Dank für diese Folge, lieber Dr. Lelei. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulierungen kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.